Ja, vielen Dank gerade nochmal für die Zeugnisse, die wir gehört haben. Sehr bewegend waren. Das ist eigentlich auch schon eine perfekte Einleitung für das Thema, was wir heute nämlich haben. Denn heute Abend geht es eben genau darum, dass Gott was in uns reingelegt hat und dass wir, ja, dass daraus einfach was werden soll. Dass wir was daraus machen sollen und dass wir dementsprechend schon einen Unterschied machen sollen zu Menschen, die Jesus nicht kennen. Und dazu haben wir einen Text aus dem Galaterbrief, den lese ich einfach mal vor zu Beginn, mit den Worten der neuen Genfer Übersetzung, und dann schauen wir einfach mal, was wir daraus so machen können. Also wer mitlesen möchte, steht in Galater 5 in den Versen 16b bis 26. Also Galater 5, 16b bis 26. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihren Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe, wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Das ging jetzt ja schon die letzten Sonntage, so wie ich weiß, wohl ein bisschen um das Thema christliche Freiheit. Eben darum, das möglichst zu tun, was man tatsächlich auch wirklich machen möchte. Freiheit ist eher immer so ein dauerndes Thema, gerade bei uns in der Demokratie. Das haben schon die Väter des Grundgesetzes erkannt. Und auch in Paulus-Theologie spielt sie halt, wie wir gerade sehen, eben auch eine große Rolle, weil wir eben als Kinder Gottes nicht dazu berufen sind, in Knechtschaft zu leben in Unterdrückung, sondern eben in Freiheit. Und dazu gehört eben auch, mich für das Gute entscheiden zu können und nicht einfach dem Bösen folgen zu müssen, was ich vielleicht gar nicht tun möchte. Oder beziehungsweise sogar das Böse zu tun und das sogar zu wollen. Das ging jetzt ja gerade in letzter Zeit so ein bisschen durch die Medien. Wir haben ja diese drei Ortsnamen gerade drin, Würzburg, München und Ansbach, die einfach für so einen beispiellosen Schrecken gesorgt haben, wo wir einfach gesehen haben, das sind wirklich drei Leute, die haben sich ganz bewusst für das Böse entschieden und haben gesagt, ich glaube, es ist besser, wenn ich einfach Leute umbringe. Aus welchem Grund auch immer, ob es nun ein islamistischer Anschlag war, ob es ein Amoklauf war oder was auch immer, spielt erstmal gar keine Rolle. Das waren einfach Leute, die haben sich entschieden, ich glaube, die Welt wird dadurch ein besserer Ort, beziehungsweise es tut mir gut, wenn ich mich einfach mal so richtig rächen kann. Und ich glaube nicht, dass diese Leute wirklich jetzt, man sagen kann, dass die einen riesen Erfolg dadurch hatten. Also wenn die drei jetzt nicht selber umgekommen wären, dann glaube ich nicht, dass denen das heute besser gehen würde. Dass die jetzt sagen würden, boah super, ich habe jetzt endlich mal meinen ganzen Frust, meine ganze Wut einfach mal loswerden können. Die Mobber in der Schule, dafür habe ich jetzt stellvertretend einfach mal ein paar andere Leute aus deren Ethnien umgebracht. Das hat es jetzt auf jeden Fall gebracht. Ich habe ein paar Ungläubige erledigt und jetzt geht es mir auf jeden Fall besser. Ich habe denen einfach mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Ich glaube nicht, dass die glücklicher und zufriedener wären. Und warum? Eben, weil die nicht frei waren eigentlich. Sie waren nicht frei, das zu tun, was eigentlich gut ist, sondern sie waren irgendwo gedrängt von was Innerem, was sie dazu gedrängt hat, eben was Böses zu tun. Und da stellt sich jetzt halt die Frage, wovon es eigentlich abhängig ist, wie ich mich verhalte. Und dazu hat Jesus auch mal das Bild gebracht von einem guten und von einem schlechten Baum. Und damit ja eigentlich schon gesagt, dass es im Wesentlichen nicht einfach darum geht, was wir tun, sondern auch schon, was wir sind. Dass davon auch unser Verhalten eben abhängig ist. Wie gerade in den Zeugnissen schon gesagt wurde, wenn der Geist Gottes in uns wohnt, dann sind da dementsprechend auch Kräfte einfach schon in uns drin, die wir aktivieren können und die dann teilweise wirklich Erstaunliches eben auch entstehen kann. Das heißt also, ein guter Baum trägt ganz selbstverständlich gute Früchte und auch ein schlechter Baum ganz selbstverständlich schlechte Früchte. Die Frage ist jetzt, sind wir ein guter Baum, sind wir ein schlechter Baum? Das heißt, an einem schlechten Baum, da hängen ja zum Beispiel diese Banane, die wir gerade gesehen haben, wobei ja jemand schon meinte, die würde gerade erst dann schmecken, wenn sie so richtig braun wäre. Ja? Also mag ja sein, keine Ahnung, oder Bananen auch nicht. Also was auf jeden Fall überhaupt nicht gut schmeckt, wenn es so richtig schön faulig und braun ist, sind zum Beispiel Pflaumen. Deswegen habe ich die mal als Bild ausgewählt. Also faulige Pflaumen, die am Baum hängen, die sind garantiert nicht genießbar. Da sind dann auch Würmer drin und haben irgendwelche Insekten schon herumgekaut und solche Sachen. Die taugen definitiv nichts. Ich glaube, die will keiner gerne essen und die stinken auch furchtbar. Da hält man lieber Abstand. Dagegen, ne, so ein richtig schön leckerer, saftiger Pfirsich. Ich hätte eigentlich auch schon fast noch einen mitgebracht aus dem Edeka, aber der sah gestern schon so aus, die ganzen Pfirsiche dort, dass ich auch gedacht habe, na, ja, wer weiß, wie die heute aussehen. Das kommt so ein bisschen blasphemisch, wenn ich den Heiligen Geist mit so einem halbverrotteten Pfirsich vergleiche. Also die Freiheit, das Richtige, das Gute zu tun, hängt davon ab, was wir sind. Sind wir ein schlechter Baum oder sind wir ein guter Baum? Wohnt der Geist Gottes in uns oder folgen wir einfach unserer irdischen menschlichen Natur? Es ist ganz einfach, auch auf diese Attentäter von den letzten Wochen zu schauen und zu sagen, guck mal an, diese bösen Menschen dort, glücklicherweise bin ich ja nicht so, ich bin ja viel frömmer und viel besser und sowas. Aber wenn wir uns mal selber anschauen, ich meine, wie verhalten wir uns oft? Unseren Arbeitskollegen, Mitstudenten, vielleicht den Partner, der Partnerin, die Kinder, falls wir welche haben, oder einfach auch Leuten auf der Straße vielleicht. Ärgern wir uns einfach ziemlich schnell drüber und reagieren auch dementsprechend, oder wie sind wir da so drauf? Ja, und dann muss man sich doch mal die Frage stellen, okay, wenn ich mir meinen Baum mal anschaue oder mich meinen Baum vergleiche, hängen da jetzt eigentlich an den Zweigen faulige Pflaumen oder hängen da tatsächlich schöne, saftige Pfirsiche? Immer wenn ich über das Thema nachdenke, dann kommt mir einfach mein erster Mitbewohner, den ich überhaupt hatte, in den Sinn. Und er hatte nämlich gerade seine Ausbildung abgebrochen, weil er mit seinem Chef überhaupt nicht klargekommen ist. So, das ist ja normal, kann ja mal vorkommen. Ne? Es gibt halt immer Chefs, die sind sehr cholerisch und ja, dann merkt man vielleicht, okay, das passt nicht zusammen. Aber bei dem war es eben so, der Chef war eben Christ und hat das auch ganz offen gezeigt. Und gehörte eigentlich sogar einer Gemeinde an, die die Bibel sehr wörtlich genommen hat, die sehr viel Wert auch auf christliches Leben gelegt haben. Und er war einfach völlig schockiert darüber, dass ausgerechnet dieser Mensch so unglaublich hart und unnachgiebig sein konnte, allen seinen Mitarbeitern gegenüber. Wie ist das mit uns? Also mir fällt das ganz häufig auf. Ich halte mich jetzt schon eigentlich für einen freundlichen Menschen, aber manchmal merke ich halt schon, da wird man halt doch ungeduldig oder hat es einfach keine Lust, sich mit Problemen anderer zu befassen oder sowas, weil man gerade irgendwelche anderen Dinge im Kopf hat und so. Wie verhalten wir uns oft? Was würden andere Leute eigentlich über uns sagen? Das gibt ein ziemlich bekanntes Zitat von Friedrich Nietzsche. Die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Und ich glaube, der ist noch ziemlich aktuell, der Spruch. Ich kenne auch viele Leute, die ich schon erlebt habe, die einfach auch gesagt haben, ich habe gar keine Lust mehr, in eine christliche Gemeinde zu gehen, weil die Leute da einfach so unfreundlich waren. Die haben halt Wert auf irgendwelche Gesetzlichkeiten zum Beispiel gelegt und ja, ich habe einfach überhaupt nichts gesehen, dass die anders waren, dass die irgendwas von Gott wirklich ausgestrahlt haben, von diesen Eigenschaften, die er doch eigentlich haben oder nicht hat und die ein Christ dann auch haben sollte. Das heißt, warum ist das jetzt eigentlich so schwer, so ein guter Mensch zu sein, auch für uns als Christen? Warum verhalten wir uns oftmals so, dass die Leute nicht restlos begeistert sind und sagen, wow, genauso möchte ich auch gerne werden? Der Apostel Paulus, das ist da, glaube ich, ein gutes Beispiel für, von dem ja der heutige Text stammt, weil der war nämlich auch schon immer ziemlich fromm. Der hat an Gott geglaubt und war einfach der Meinung, er tut das Richtige. In seinem Fall war das halt so, ihn hat es halt so ein bisschen aufgeregt, es gab ja diese Menschen in Israel, die ziemlich durcheinander waren, weil die so komische Geschichten erzählten von einem neuen Propheten, der irgendwie aufgetreten wäre und so. Und der heilte Kranke, haben wir heute auch schon von gehört, das ist eine gute Sache, ne? Da kann man sich mit arrangieren. Aber der war auch noch ziemlich arrogant offensichtlich und hat behauptet, er sei Gott. Und gut, das Problem wurde dann glücklicherweise schnell gelöst, er wurde halt hingerichtet und dann war das auch wieder erledigt. Aber ziemlich bald ging dann so ein Gerücht rum, dass der glatt wieder auferstanden wäre, dass er wieder leben würde. Und das ganze Chaos fing wieder von vorne an. Seine Jünger, die ließen sich überhaupt nicht irgendwie kleinkriegen. Gut, und Paulus hat dann dementsprechend gleich bei den ersten Christenverfolgungen ein bisschen nachgeholfen, ne, und war dann auch ein eifriger Mitarbeiter. Und er hat das gar nicht getan, weil er der Ansicht war, ja, weil er ein böser Mensch war oder weil er jetzt irgendwie das toll fand, Leute umzubringen, sondern einfach, weil er gedacht hat, diese Leute, die diesen komischen Kram glauben, die muss ich einfach umbringen. Er war einfach völlig blind. Das heißt, es war einfach irgendwas in ihm drin, was ihn dazu sozusagen angetrieben hat. So, und wer von uns schon länger Christ ist und sich in der Bibel ein bisschen auskennt, der kennt die Geschichte. Der Ritter nach Damaskus, ne, eine Stadt, die, von der hört man heute auch ein bisschen häufiger in den Medien. Und da hat dieser Jesus sich ihm gezeigt und er hat plötzlich gemerkt, ich war die ganze Zeit einfach auf einem völlig falschen Weg unterwegs. Da ist einfach noch nicht irgendwie ja, das in mir drin, was eigentlich in mir drin sein sollte. Was mich dann auch zu guten Werken und zu guten Taten einfach antreibt. Ich bin völlig einer Illusion dahergelaufen. Ich habe mich zwar bemüht, ein gutes Leben zu führen, aber irgendwie hat das halt nicht funktioniert. Und hat er gesehen, dass an seinem Leben bisher einfach nur faulige Pflaumen rumhingen. Aber das Gute ist ja, dass Jesus ihm dann auch vergeben hat. Und er reflektiert offensichtlich so ähnliche Dinge halt eben jetzt im Galaterbrief in dem Text, den wir haben. Und zwar schrieb er jetzt, das sind jetzt nochmal die Verse 16b bis 18, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, denn werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Vielleicht kennen einige von euch diesen alten Donald Duck-Cartoon. Ich habe mir den letztens auf YouTube bei der Vorbereitung wieder angeschaut. Der dauert nur 8 Minuten, das wäre jetzt, glaube ich, zu lang gewesen. Ja, da geht es darum, dass Donald Duck einfach ne, so ein bisschen durch die Gegend läuft und dann gibt es einmal so ein kleines Engelchen, das vorbeikommt und dann so ein kleines Teufelchen von der anderen Seite. Und das Engelchen, das ermuntert ihn halt dazu, richtige, gute Sachen zu machen, zu anderen Leuten nett zu sein und so. Und das kleine Teufelchen, das bringt ihn immer auf dumme Gedanken. So, und das ist dann so ein endloser Krieg und Streit und sowas zwischen diesem Engelchen und dem Teufelchen und er selber weiß auch nicht so richtig, was er machen soll. Gut, am Ende ne, siegt dann glücklicherweise natürlich das Engelchen und er geht in die Kirche und alles ist gut. Aber so ähnlich ist das ja manchmal vielleicht auch bei uns, auch wenn der Streit vielleicht eher in unserem Innern tobt und jetzt nicht unbedingt ne, von außen jetzt so ein kleines Engelchen, ein kleines Teufelchen da ist. Aber es geht einfach um zwei Mächte, die im Krieg miteinander liegen. Also auf der einen Seite haben wir die menschliche Natur. In älteren Bibelübersetzungen wird das Fleisch genannt. Und auf der anderen Seite ist da halt der Geist Gottes. Und wenn wir Christen sind, wenn wir zu Jesus gehören, dann haben wir einfach beides noch in uns drin. Wir haben auf der einen Seite noch unsere alte menschliche Natur, auf der anderen Seite aber eben auch den Geist Gottes in uns leben. Das heißt, ja, wir wissen eigentlich schon oftmals, was vielleicht in dieser Situation richtig und gut wäre und werden manchmal vielleicht auch richtig dazu getrieben, einfach nicht das zu tun, worauf wir jetzt Lust hätten, sondern merken irgendwie, okay, ich glaube, das und das wäre jetzt vielleicht dran. Aber die Frage ist immer, was tun wir jetzt? Also wir merken, irgendwas in uns läuft nämlich schief, immer noch, weil wir einfach manchmal auch merken, was könnte das Richtige sein und trotzdem tun wir einfach nicht das Richtige. Im nächsten Textabschnitt wird Paulus dann noch expliziter. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Gut, das sind natürlich jetzt die Extrembeispiele, aber daran mündet das dann halt manchmal. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Also, wir richten ein gewisses Chaos an, wenn wir unseren eigenen Ideen folgen. Und das merkt man schon daran, Paulus schmeißt ja alle möglichen Begriffe völlig wild durcheinander. Ne? Also wir haben jetzt ja alles von Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Neid, Trunkenheit, mal so diesen ganzen Lasterkatalog total durcheinander geworfen. Also wenn wir mal ein paar Beispiele haben wollen, dann müssen wir einfach vielleicht mal eine Stunde RTL gucken oder so. Da sehen wir, glaube ich, relativ viel davon. Oder noch besser SEL 2. Also, das Problem ist, viele Dinge sind uns einfach wichtiger als Gott. Und deswegen weigern wir oftmals halt auch, uns so zu verhalten, wie es eigentlich richtig sein sollte. Gut, wir können uns mal anschauen, was Paulus aber als Kontrast gegenüberstellt. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, zu dem, was nämlich der Heilige Geist mit Obst zu tun hat. Da steht in den Versen 22 und 23, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Das klingt, finde ich, auf den ersten Blick so ein bisschen ja, wie in so einem Disney-Film, ne? Oder wie beim Schönheitswettbewerb, wo die Miss World gefragt wird, was sie sich so für die Welt wünscht und so. Und die sagt dann ja, natürlich Weltfrieden, ne? Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue und so weiter und so fort. Ne? So alles Gute. Ich glaube, das kann man oftmals schon relativ zynisch sehen, weil wir, wenn wir in die Welt gucken, oftmals einfach ganz andere Dinge sehen. So, und das sind jetzt letztendlich aber einfach wunderbare Beispiele für so saftige Pfirsiche. Und Paulus nennt dementsprechend, hat letztendlich diesen Begriff auch geprägt, dass sozusagen die Früchte des Heiligen Geistes sind. Das heißt, wenn der Heilige Geist in uns lebt, dann möchte er genau diese Dinge in uns bewirken. Das sind 9 positive Eigenschaften und ich finde, eine von denen ist saftiger als die andere. Als ich den Text gelesen habe für die Vorbereitung, haben sich mir 3 Fragen förmlich aufgedrängt und mit denen möchte ich mich gerne mit euch gemeinsam nochmal beschäftigen. Da kommt dann gleich auch ein interaktiver Teil. Dann braucht ihr nicht nur zuhören, ne? Nicht nur konsumieren, sondern auch selber was tun. Da spricht der Lehrer an mir. Welchen Sinn machen diese Früchte eigentlich, war die erste Frage. Dann finde ich, erst als zweites ist wichtig, wie genau definieren sich eigentlich diese Früchte? Und die dritte Frage, wie bekomme ich eigentlich den Obstkorb voll? Also welchen Sinn machen diese Früchte? Warum gibt es die überhaupt? Wie genau definieren sich die? Und wie bekomme ich letztendlich meinen Obstkorb voll mit saftigen, leckeren Pfirsichen oder meinen anderen Früchten, ne? Je nachdem, was das so mögt. Ich glaube, der eine oder andere, so die Leute, die alten Gemeindekinder von uns hier, die kennen bestimmt noch den Manfred Siebald-Schlager Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Das Lied besteht aus 3 Strophen und ich finde, stellt das so wunderbar dar, wie so ein christliches Leben laufen kann. Die erste beginnt halt mit Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin, die erste Strophe. Das bedeutet also, ich muss mich nicht ändern, um zu Jesus zu kommen. Ich kann einfach ihm alles vor die Füße schmeißen, wie ich halt so bin. Ich muss mich nicht erst verändern, nicht erst besser werden, nicht erst mich in einen blinden Aktivismus stürzen und gucken, dass ich einfach richtig gut werde, sondern auch wenn nur lauter vertrocknete Pflaumen an meinem Baum hängen, ist das erstmal in Ordnung, genauso darf ich kommen. Dann geht es weiter in der zweiten Strophe mit dem Beginn, Jesus, bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Das heißt, ich muss jetzt auch nicht gucken, dass ich irgendwie eine Plane über mich als Baum werfe und ein bisschen gucke, dass man die Pflaumen vielleicht nicht so sieht oder so und irgendwie gucken, dass ich vielleicht ein bisschen Deo rübersprühe, damit die nicht so stinken. Das ist nicht so unangenehm, sondern ich darf Jesus genau diese Seiten halt hinhalten. Und das richtig Gute kommt zum Schluss. In der dritten Strophe heißt es, Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Und ich finde besonders dieses kleine Wörtchen muss da sehr interessant. Also es bedeutet nicht, ich darf nicht bleiben, wie ich bin, sondern es heißt halt, ich muss nicht bleiben, wie ich bin. Das heißt, ich soll befreit werden, anders zu sein. Ich soll aus der Knechtschaft meiner eigenen Natur sozusagen befreit werden. Dass ich einfach das Unrechte tun muss, dass mir nichts anderes übrig bleibt. Ich soll tatsächlich frei werden, mich entscheiden zu können, das Gute zu tun. Die fauligen Pflaumen sind ja schließlich auch ein großes Problem, ne? Denn wir wissen, die stinken zum Beispiel. Ich habe eben auch noch eine Zeit lang immer zumindest das Gefühl gehabt, dass ich die faulige Banane ein bisschen rieche, so aus der Reihe vor mir. Das ist eher unangenehm. Ja, und auch in den Pflaumen, da sind Würmer drin. Ich wünsche trotzdem guten Appetit, aber ist ja schön, dass man die auch noch irgendwie nutzen kann. Dass es Leute gibt, die essen. Also die fauligen Pflaumen wissen wir alle, ne? Die verwesen, die stinken. Und das geht mir nicht nur mir so, sondern anderen Leuten auch. Also wenn an meinem Baum nur lauter faulige Pflaumen hängen, dann bin ich nicht unbedingt attraktiv für andere Menschen. Wir halten uns ganz gerne auch von Leuten weg, die sich ständig daneben benehmen, die überhaupt nicht liebevoll sind, die keinen Frieden, keine Geduld ausstrahlen. Und das ist doch einfach eine wunderbare Gnade, zu wissen, dass ich bei Jesus eben nicht so bleiben muss, wie ich bin, sondern dass ich mich tatsächlich ändern darf. Wie gesagt, ich muss mich nicht ändern, damit er mich mehr lieb hat, sondern ich darf mich ändern. Also Gott möchte sozusagen, dass ich ein gutes Leben führe. Und genau Jesus war das, der eben dieses gute Leben schon geführt hat. Wenn wir mal in die Evangelien reingucken, dann sehen wir einen Jesus, der zum Beispiel Liebe ausgestrahlt hat. Er ist auf die Außenseiter in der Gesellschaft zugegangen. Er hat Menschen ihre Schuld vergeben. Interessanterweise sogar manchmal noch, bevor sie ihn überhaupt darum bitten konnten. Er hat auch Geduld mit den Theologen seiner Zeit, ne, die ihn provoziert haben mit lauter schlauen Fragen. Und er hat auf jede noch so blöde Fangfrage, die gestellt haben, letztendlich immer eine geduldige Antwort gegeben und die Menschen doch noch weitergebracht. Er hat seinen Leuten die Treue gehalten. Wenn wir mal an die Jünger denken, als er gefangen genommen worden war, haben die sich in alle Himmelsrichtungen zerstreut, sind alle erstmal abgehauen. Und als Jesus dann auferstanden war, da gab es einfach nichts, wonach er sich mehr gesehnt hat, als sofort wieder zu denen zurückzugehen und zu sagen, hey, ich bin auferstanden. Und er hat ihnen keinen Vorwurf gemacht und gesagt, hier, pass mal auf, Freunde. Ne? Wir wollen erstmal, ne? Muss erstmal ein paar Takte mit euch reden und ihr könnt vielleicht nochmal, ne? Erstmal ausführlich mal dies und jenes mal so tun als kleine Buße dafür und so, ne? Dass ihr weggelaufen seid und dann schauen wir mal, ob ich euch nochmal annehmen kann. Sondern nein, seine Botschaft war sofort, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und dieser Jesus war und ist Gott. Das heißt, wir sehen also diese Eigenschaften, die Paulus in diesem bunten Obstkorb präsentiert, das sind nicht irgendwelche guten oder netten Eigenschaften, sondern das sind Gottes Eigenschaften. Gott hat uns ursprünglich nach seinem Ebenbild erschaffen. Wir haben uns so leider immer weiter davon entfernt. Aber er möchte gerne, dass wir seinem Wesen und seinem Bild wieder ähnlicher werden. Das ist das, was wir immer so gerne in evangelikalen Kreisen Jesus ähnlicher werden nennen. Und dann passiert das nämlich auch, dass auch die Menschen, die Jesus noch überhaupt nicht kennen, dass die uns nämlich auch anschauen und merken, Mensch, der hat eben was in sich drin und das möchte ich gerne auch haben. Da strahlt was aus dem raus. Das ist einfach total attraktiv und genauso möchte ich auch werden. So, da kommen wir jetzt natürlich zur zweiten Frage. Wie genau sich jetzt einfach diese Früchte definieren? Was genau geht es da eigentlich? So, und ehe ich jetzt hier einen langen Vortrag noch über 9 verschiedene Charaktereigenschaften halte, wird es jetzt einfach nochmal praktisch. Und zwar haben wir an verschiedenen Stellen im Raum, ihr seht das ja schon auf den Tischchen, verschiedene Zettel ausgelegt. Das sind insgesamt diese 9 Obstsorten, die da draufstehen. Und ihr habt jetzt in den folgenden 10 Minuten die Möglichkeit, in insgesamt 2 Stück davon mal reinzubeißen und mal so ein bisschen zu probieren, wie die eigentlich schmecken. Ich bin mir ganz sicher, sie sind nicht faulig, sondern sie sind richtig schön saftig und lecker. Also keine Sorge, keine falsche Scheu. Jeder, der mitmachen möchte, der kann sich einfach gleich dann erstmal ein Plakat mit einer Frucht aussuchen, die euch vielleicht besonders lecker erscheint oder mit der es mir gar nichts anfangen kann. Dann habt ihr 5 Minuten Zeit, einfach mal entweder selber oder auch mit den Leuten, die mit dabei stehen, mal gemeinsam darüber nachzudenken, was diese Frucht eigentlich ausmacht und was daran vielleicht so auch so attraktiv ist, warum ihr gerne diese Frucht haben möchtet. Nach 5 Minuten bekommt ihr einmal Bescheid und dann könnt ihr nochmal zu einer weiteren Frucht wechseln. Und bevor wir damit loslegen, würde ich mal sagen, wäre es vielleicht ganz effektiv, wenn immer jemand, der in der Nähe einer Frucht sitzt, vielleicht einmal kurz sagen könnte, welche Frucht er hat, damit ihr euch dann gleich auch auf die Obstsorten verteilen könnt und nicht erstmal noch 10 Minuten gucken müsst, wo ihr überhaupt hin wollt. Vielleicht fangen wir hier vorne bei Marco mal an. Da drüben haben wir auch noch eine, oder? Rücksichtnahme. Was haben wir da vorne? Selbstbeherrschung. Weiter geht's mit? Treue. Und dann? Güte und Freundlichkeit haben wir gerade gehört. Ich komme da hinten. Friede. Haben wir noch mehr? Freude. Wunderbar. An der Bar liegt auch noch eine. Wurde ich schon aufgegessen? Okay, dann gibt es ja nicht mehr. Gut, wir fangen jetzt einfach mal an. Wie gesagt, ja, jeder, der möchte, verteilt euch einfach mal auf die Früchte, die euch interessant erscheinen und diskutiert ruhig mal darüber, was macht diese Frucht eigentlich aus, was bedeutet euch das? Und nach 5 Minuten gebe ich einmal Bescheid und dann könnt ihr noch einmal die Station wechseln. Okay. Gut. Ja, danke für eure Statements, da haben wir schon gesehen, ne? Du könntest doch wahrscheinlich schon noch ganze Reihen dazu behandeln, allein nur mit diesen Früchten des Geistes. Aber ich denke trotzdem, ne, wir haben jetzt schon mal vielleicht ein bisschen präziseres Bild davon gerade, womit der Obstkorb der guten Früchte von jedem Christ, jeder Christin gefüllt sein könnte oder sollte. Nur die große Frage ist jetzt ja, und das ist die dritte Frage zum Abschluss, wie bekomme ich jetzt eigentlich meinen Obstkorb voll mit wunderschönen guten Früchten? Wie bekomme ich das jetzt also hin, wirklich liebevoll zu sein, mit der Freude an Gott beschenkt, von Gottes Frieden erfüllt, geduldig auch mit anstrengenden Zeitgenossen, freundlich, auch wenn man mich provoziert, gütig und großzügig, treu anderen gegenüber, rücksichtsvoll oder eben auch selbstbeherrscht, obwohl ich eigentlich gerade vor Ärger fast platze und das auch unbedingt gerne zeigen würde. Einfach der zu sein. Gut, dass Jesus sich so verhalten konnte, den haben wir ja gerade vorher schon als Beispiel genommen, das ist ganz logisch. Wäre ich Gott und Mensch gleichzeitig, hätte ich damit, glaube ich, auch keine Probleme. Aber das ist einfach immer wieder eine Herausforderung, denn manchmal, also mir geht es zumindest so, manchmal möchte ich auch gar nicht großzügig oder rücksichtsvoll sein, sondern manchmal möchte ich auch einfach nur meinen Frust rauslassen. Wir kommen der Lösung des Problems ein bisschen näher, wenn wir diese 9 Obstsorten einfach nochmal in 2 Unterkategorien einteilen. Der Vorschlag wurde ja gerade beim ersten Statement schon so ein bisschen auch gemacht, glaube ich. Und zwar ist es ja so, dass es nicht nur Dinge gibt, die wir tun können, sondern auch Dinge, die vielleicht erstmal in uns drin sein müssen, damit wir überhaupt Dinge tun können. Also zum Beispiel mit Liebe angefüllt zu sein. Das kann ich nicht einfach so machen. Wer kann auch auf Knopfdruck zum Beispiel sich an Gott freuen? Das funktioniert nicht mal einfach ohne weiteres. Wenn ich den Eindruck habe, in meinem Leben gibt es nichts, an dem ich mich freuen kann, wie soll ich dann voller Freude sein? Auch Gottes Frieden, den kann ich mir nicht einfach so kaufen. Das ist auch etwas, das muss mir geschenkt werden. Das kann ich nicht einfach selber erzeugen. Ja, das heißt, ehe wir handeln können, aus Liebe unseren Mitmenschen gegenüber, aus der Freude darüber, dass wir zu Gott gehören und das eben auch zeigen wollen und so aus einem tiefen Frieden heraus, der völlig unabhängig dann auch von einer äußeren Situation ist, müssen diese Qualitäten in uns ja erstmal aktiviert werden. Wir können da keinen Kurs zu besuchen, auch keinen Kurs zu anbieten. Ja, gute Tipps, weiß ich nicht, ob die unbedingt geben kann, wie das funktionieren kann. Aber glücklicherweise hat Paulus das selber auch alles kapiert und hat dazu eben auch wieder einen ja, wirklich schlauen Spruch auf Lager. Und zwar in Vers 24, nun wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Letztendlich bedeutet das also, wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir Christen sind, dann hängt sozusagen diese innere Natur, diese eigene Natur, die wir haben, die immer das will, was Gott nicht will, schon mit ihm am Kreuz. Wir spüren die noch, die kommt immer wieder hoch, aber letztendlich ist die innere Natur eigentlich schon tot. Die ist dazu verdammt, letztendlich am Ende mal ganz zu sterben sogar. Das heißt, dieser Kampf zwischen Gut und Böse tobt in uns zwar noch, aber wir wissen, dass unsere eigene sündige Natur letztendlich eigentlich schon mit Jesus gestorben ist. Paulus sagt es doch weiter: Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren, manchmal gar nicht so einfach, und nicht neidisch aufeinander sein. Das bedeutet also ganz konkret: Der Heilige Geist, der wohnt ja in uns drin, wenn wir Christen sind. Und was eben jetzt nötig ist, ist, dass wir eben mehr Platz in unserem Leben einräumen. Und wenn wir das machen, dann werden diese frischen, saftigen Pfirsiche ganz von alleine anfangen zu wachsen. Eben nicht deswegen, weil wir sie selbst wachsen lassen, sondern weil Gott sie wachsen lässt. Das ist so ein bisschen so, wenn wir eine Blumenzwiebel oder Samen haben und das so in die Erde tun und so. Das, was wir tun können, ist halt das Begießen und so vielleicht so ein bisschen. Aber letztendlich können wir nichts dazu tun, dass es wächst. Und so ähnlich ist es halt mit den schönen Pfirsichen bei uns auch. Das heißt, ich weiß letztendlich, dass ich zwar nicht perfekt bin, ich sehe immer noch die eine oder andere faulige Pflaume auch an meinen Zweigen hängen und merke dadurch eben auch, okay, ich bin darauf angewiesen, dass Gott einfach in mir handelt und dass er durch seinen Geist da einfach was tut. Aber, und jetzt kommt eigentlich, finde ich so, ne, der Hammer des Tages, durch Jesus bin ich gar kein schlechter Baum mehr. Also ich finde das immer ganz komisch, oder ich weiß nicht, wie geht euch das? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin tatsächlich als Christ ein guter Baum. Gut, aber ne, vielleicht ein bisschen mehr Demut bekommt man halt wieder, wenn man sich vor Augen hält, dass ich nicht deswegen ein guter Baum bin, weil ich so gut wäre, weil ich so toll bin, weil ich so fromm bin, sondern einfach deswegen, weil Jesus letztendlich für mich gestorben ist und weil er mich halt von dem Bösen befreit. Nur trotzdem, durch Jesus bin ich tatsächlich ein guter Baum. Und als guter Baum bin ich dazu berufen, auch gute Früchte zu bringen. Und wenn ich dem Geist Gottes Raum in meinem Leben gebe, dann werde ich gute Früchte bringen. Vielleicht sind das erstmal nur kleine Blüten, die man da sieht. Es dauert halt auch ein Weilchen und die Früchte sind vielleicht noch ein bisschen kümmerlich oder so. Aber so nach und nach werden da tatsächlich richtige, schöne, saftige Pfirsiche draus werden. Das heißt, wenn Gott mich also mit Liebe erfüllt, dann werde ich gar nicht anders können, als zu anderen freundlich zu sein. Wenn Gott mir Frieden schenkt, dann kann ich einfach gütig sein, von meinem Überfluss abgeben, ohne dass ich mir ständig Sorgen darum machen muss, ob ich vielleicht selber zu kurz komme. Was ist das Problem, wenn ich jetzt immer wieder feststelle, dass zwischen den Pfirsichen doch noch die ganzen Pflaumen hängen? Dann kann ich das stinkende Zeug einfach an Jesu Kreuz heften, denn da gehört das hin. Und ich öffne mich einfach immer weiter für den Heiligen Geist, der in mir wohnt. Wie mache ich das? Zum Beispiel, indem ich über Bibeltexte meditiere, indem ich ins Gebet gehe, indem ich Gemeinschaft mit anderen Christen habe, so wie wir jetzt gerade, beschäftigen uns gemeinsam mit einem Thema und diskutieren darüber auch. Und so will Gott langsam und weiterhin an uns wirken. Das Coole daran ist ja einfach, dass das kein stressiger Aktionismus ist. Es geht nicht darum, dass ich jetzt unter Druck bin und unbedingt diese Früchte zu einem bestimmten Zeitpunkt tragen und erzeugen muss, sondern es ist so, dass Gott mich langsam immer mehr verändert und immer näher zu Jesus hin. Und das ist eben die Sache, so stellt sich Gott ein gelingendes Leben vor. Wir werden jetzt gleich im Anschluss ja noch ein bisschen Zeit miteinander verbringen, noch ein bisschen essen, reden, den Abend gemütlich ausklingen lassen. Und überlegt euch doch mal, viele von euch kennen sich ja schon ein bisschen näher. Wo seht ihr vielleicht einen anderen einfach schon so richtige, schöne, saftige Pfirsiche hängen? Ja, also an den Zweigen, ne? Stellt euch vor, das sind alles Bäume, ne? So, das ist ein Zweig, ne? Und da hängen vielleicht schon an irgendwelchen Mitmenschen von euch, da seht ihr einfach, das sind so richtige, tolle Eigenschaften, die die haben. So richtige Dinge, wo ihr Gottes Wesen in ihnen seht. Und sagt ihnen das ruhig doch mal. Denn ich glaube, es ist oftmals auch so ein Kennzeichen von Menschen, die sehr nah an Gott dran sind. Die verfügen oftmals ja auch über so eine Selbsterkenntnis, dass man dann vielleicht die negativen Seiten mehr sieht als die guten Seiten, die schon da sind. Und wer vielleicht noch weniger Leute kennt oder zum ersten Mal hier ist, oder ne, der könnte ja auch noch mal ein bisschen weiter überlegen, zum Beispiel mit anderen weitere Gespräche führen. Ich musste euch gerade unterbrechen bei den ganzen interessanten Unterhaltungen. Welche Eigenschaften hätte ich eigentlich noch gerne? Welche Früchte würde ich gerne in meinem Leben sehen? Wo möchte ich gerne Jesus ähnlicher werden? Und ich glaube, das ist ziemlich spannend, darüber noch mal ein bisschen zu reden. Amen.